Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch alle. Ich freue mich über jeden, der hier ist, auch wenn ich gerade wieder nichts sehe, aber ihr seid da. Ich spüre es an der Temperatur. Das Thema Leid ist eigentlich auf der einen Seite ein ganz einfaches Thema, um drüber zu predigen. Der große Vorteil ist, es betrifft jeden. Und dass heute Abend so viele da sind, ist vielleicht ein Grund dafür. Der manche geht vielleicht gerade durch tiefes Leid, sei es ein Trauerfall, sei es gesundheitliche Angelegenheiten, finanzielle Nöte, Sorgen über die Kinder, die die falschen Wege gehen. Da gibt es ja so viel Leid in unserer Welt. Manche haben es noch vor sich. Vielleicht ist bisher dein Leben wunderbar glatt verlaufen. Ich dachte auch immer, ich bin unverwüstlich, aber irgendwann hat es mich dann auch getroffen. Ich habe 2007 hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht, wo ich eigentlich total überzeugt war, das ist Gottes Frau für mich. 2008 habe ich eine ganze Menge Geld verloren, da war die Finanzkrise. Und 2009 hat mir Gott meine Gesundheit geraubt. Ich laufe in der Zwischenzeit auch mit so einem Stützstrumpf rum. Ich hatte eine tiefe Beinvenenthrombose und lag 12, 14 Tage im Krankenhaus. Und da kam irgendwie jedes Jahr so ein Schlag in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Gott, was soll das? Warum? Ich will doch mit dir leben. Ich lebe doch in Beziehung mit dir. Was habe ich falsch gemacht? Warum lässt du das zu? Und ich schätze, dass viele von euch mit den ähnlichen Fragen hierher gekommen sind. Ich möchte euch drei Leitgedanken heute Abend zum Thema Leid mitgeben. Und ich hoffe, dass es Ermutigungen für euch sind. Heute Abend geht es um den Leidenden. Und das bist vielleicht genau du. Erster Gedanke heute Abend: Jesus nimmt mein Leid ernst. Jesus ist es nicht egal, wenn du leidest. Er schaut nicht weg. Er ist nicht fern, sondern er leidet mit. Er nimmt es ernst. Wir haben ein paar ganz praktische Beispiele in der Bibel, wo zum Beispiel Jesus weint. Da ist sein Freund Lazarus verstorben. Und Maria und Martha und die Verwandten und die Freunde, sie trauern. Und als Jesus die Trauergemeinde besucht, da gehen ihm die Augen über. Er weint. Als das Volk diesen toten Jüngling von Nain zur Stadt hinausträgt, um ihn zu beerdigen, da heißt es, dass es Jesus jammerte. Wenn man das wörtlich übersetzt, es hat Jesus die Eingeweide umgedreht. Das war nicht so ein, ach mein Beileid, und dann ist er weitergegangen. Es hat ihn körperlich gepackt, er hat mitgelitten. Obwohl er den Jungen vielleicht gar nicht persönlich kannte. Jesus weint auch über sein Volk, das zwar sehr religiös ist, aber ihn als Messias nicht erkennen will und die Wahrheit einfach nicht begreifen will. Und als er nach Jerusalem zieht, sitzt er da und weint über das Volk aus Mitleid. Und ich glaube, Jesus, auch wenn er jetzt bei seinem Vater ist, er weint, wenn er das Leid in dieser Welt sieht. Wir Männer sind ja oft nicht so emotional, sagt man uns zumindest. Aber wenn ich manche Bilder in den Nachrichten sehe, da werden meine Augen auch feucht. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Foto von diesem Jungen, der am Strand lag. Das ging ja um die Welt. Wer das gelassen hinnimmt, ich glaube, der hat ein Problem. Ich glaube, Jesus weint darüber. Ich glaube, Jesus weint darüber, wenn Ehen auseinandergehen, wenn liebe Menschen von uns gehen, wenn uns andere Menschen enttäuschen. Jesus nimmt mein Leid ernst. Ja, wenn er unser Leid ernst nimmt, warum gibt es dann überhaupt Leid in unserer Welt? Ist Leid eine Konsequenz von irgendeinem Fehlverhalten? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann habe ich mich auch gefragt, was habe ich falsch gemacht, dass alles plötzlich schief läuft? Jesus kommt mal bei einem blinden Mann vorbei und die Jünger haben so eine hochintelligente Frage. Jesus, Meister, wer hat gesündigt? Seine Eltern oder er? Tolle Frage. Damals ging man automatisch davon aus, wenn jemand Leid trägt, ist er selber schuld oder irgendjemand in seiner unmittelbaren Nähe hat eine große Sünde begangen. Ist das die Antwort, wo Leid herkommt? Manchmal ist es so. Wenn du mit dem Ferrari besoffen mit 120 um eine enge Kurve fährst, wo 50 steht, und du überschlägst dich, mein Bruder hat es beobachtet, der ist entgegengekommen, dann bist du ein Stück weit für dein Leid selbst verantwortlich. Da könnte man sagen, man ist selber schuld. Das tröstet den in dem Moment auch nicht. Aber manchmal ist Leid eine Konsequenz von unserem Fehlverhalten, sind wir mal ehrlich. Aber nicht immer. Hiob in der Bibel, der konnte gar nichts dafür. Dem hat Gott, beziehungsweise der Satan, alles genommen. Gott hat es zugelassen. Es war ein reicher Mann. Gott hat ihm alles genommen. Seine Kinder hat er ihm genommen. Seine Gesundheit hat er ihm genommen. Sein Besitz, alles. Das Einzige, was er ihm gelassen hat, war eine mürrische Frau, die zu ihm gesagt hat, sag deinem Gott ab und stirb. Das ist auch ein Ratschlag. Der Blinde, von dem wir gerade gehört haben, der konnte auch nichts dafür. Jesus sagt zu den Jüngern, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern, die Antwort liefere ich euch später. Müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber das ist eine Frage, die uns umtreibt. Warum lässt Gott Leid zu? Wir haben vor ein paar Tagen in unserer Fragebox einen Zettel erhalten. Warum lässt Gott das zu, dass Kinder missbraucht werden? Warum verhindert er es nicht in diesem Moment? Das ist eine gute Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Schaut Gott nur zu? Die Kinder können doch nichts dafür. Und da gibt es ja viele Fragen, die in diese Richtung gehen. Ich möchte dieser Frage heute Abend ein bisschen nachgehen, weil ich denke, das bewegt viele, diese Frage. Warum lässt ein liebender Gott, anscheinend liebender Gott, sowas zu? Ich möchte euch zuerst eine biblische Antwort geben. Ich sage es gleich, die wird dir, wenn du gerade in dieser Situation steckst, wenn du vielleicht selber eins dieser Kinder bist oder eins deiner leiblichen Kinder missbraucht wurde, wird dich diese Antwort im Moment wahrscheinlich nicht trösten. Deswegen habe ich nachher noch einen zweiten Versuch. Aber biblisch gesehen müssen wir uns mal Gedanken machen, wo kommt eigentlich das Leid her? Wenn wir ganz an den Anfang gehen der Menschheitsgeschichte, wo Gott mit dem Menschen angefangen hat, da hat Gott gesagt, es war sehr gut, war spitze, die Schöpfung war klasse, ich habe mich an meinen Menschen gefreut, super. Und weil ich die Menschen lieb habe, möchte ich, dass sie diese Liebe mir gegenüber erwidern. Und deswegen musste sich Gott ein Stück weit, hört sich vielleicht komisch an, aber ein Stück weit limitieren. weil er seinen geliebten Geschöpfen diese Freiheit geben musste und wollte, diese Liebe entweder zu erwidern oder zu sagen, nein, danke, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und Gott wusste um das Risiko. Er wusste darum. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Und die Sünde, die Abkehr des Menschen von Gott, diese Zielverfehlung, das Ziel, was Gott eigentlich für unser Leben hatte, dass wir in Beziehung mit ihm leben, wir haben das kaputt gemacht. Wir haben das Band auseinandergeschnitten und gesagt, egal, wir können das selber. Und die Konsequenz war die Trennung von Gott. Keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Und wie es dann weiterging in der Menschheitsgeschichte, das könnt ihr in der Bibel nachlesen. In der allerersten Familie gab es schon den ersten Mord oder Totschlag. Das heißt, Leid in unserer Welt ist nicht immer Ursache von einer persönlichen Sünde, einem persönlichen Fehlverhalten, sondern ursprünglich ist das Leid in die Welt gekommen, weil der Mensch, die Menschheit sich von Gott abgewandt hat. Es gibt im Römerbrief, Kapitel 1, da wird es ganz deutlich gesagt, da sagt der Paulus, wenn man Gott erkennen will, kann man es eigentlich tun, muss nur die Natur anschauen, die Schöpfung. Aber was hat der Mensch gemacht? Er hat nicht den Schöpfer angebetet, sondern die Schöpfung. Und der Mensch wollte von Gott nichts wissen. Und dann heißt es, dass Gott irgendwann gesagt hat, okay, und ich lese euch Römer 1, 24, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit. Auf gut Deutsch übersetzt, aus seiner Liebe heraus hat er die Menschen ziehen lassen. Er hat gesagt, okay, wenn ihr mich nicht ehren wollt, mich nicht lieb haben wollt, ich lasse euch euren Willen. Ihr seid gottlos. Ihr seid gottlos geworden. Und wenn wir dann in diesem Kapitel weiterlesen, in Vers 26, heißt es dann, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Jetzt haben wir theologisch, biblisch eine Antwort darauf, wo das Leid eigentlich herkommt. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir es nicht einfach Gott in die Schuhe schieben. Wenn wir ehrlich sind, haben wir Menschen es uns selbst eingebrockt. Die zweite Antwort oder den zweiten Gedanken ist vielleicht mehr so der seelsorgerliche Gedanke. Weil wenn du jetzt mitten im Leid steckst, das wird dich nicht sehr trösten, diese biblische Wahrheit. Wenn es um das Thema Kindesmissbrauch geht oder um andere Themen, wo Menschen anderen Menschen Leid zufügen und diese Menschen überhaupt gar nichts dafür können, kann ich dir versichern, Gott übersieht diese Übeltäter nicht. Jeder wird irgendwann vor Gott stehen müssen und Rechenschaft abliefern für das, was er getan hat. Es gibt Gerechtigkeit, vielleicht nicht in diesem Leben. Aber Gott wird irgendwann gerecht richten. Das sagt uns die Bibel zu. Das ist das eine. Und das andere, was ich dir zusagen möchte, und das ist auch mein zweiter Punkt von heute Abend. Jesus kommt in mein Leid hinein. Er ist mittendrin. Vielleicht wird der Übeltäter nie bestraft werden auf dieser Welt. Ich habe gerade noch was vergessen, habe ich gerade gemerkt. Komme ich dazu. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen auf einen Vers in Römer 6. Römer 6, 23, da heißt es am Anfang von 6, 23, denn der Sünde sollt ist der Tod. Und ich möchte nochmal über das Thema Sünde sprechen, dass wir es vielleicht nochmal verstehen lernen, was es biblisch bedeutet. Was ist Sünde? Sünde ist Zielverfehlung. Und Gott sagt in diesem Vers, der Sünde sollt, anderes Wort für sollt ist Verdienst, Gehalt. Was wir uns für unsere Sünde, für unsere Abkehr von Gott verdient haben. Und da sagt der Vers, ist der Tod. Und Tod ist zuallererst mal Trennung von Gott. Und wir sehen hier, wie der Mensch sich von Gott abgetrennt hat. Gott ist weit weg und wir Menschen sind unter der Sünde und unter der Konsequenz der Sünde gefangen. Und das, was wir in unserer Welt erleben, ist Konsequenz der Sünde. Der Abkehr des Menschen von Gott. Gott ist kein Freund von Kriegen. Gott ist kein Freund von Krankheit. Er ist kein Freund von Ungerechtigkeit. Er ist kein Freund von Misshandlung. Das ist ihnen ein Dorn im Auge, weil er ein liebender Gott ist, unangerechter Gott ist. Das kann er genauso wenig ertragen wie wir Menschen. Und jetzt möchte ich zu dem zweiten Gedanken kommen. Jesus kommt in mein Leid hinein. Wir haben gerade dieses Anspiel gesehen. Viele coole Weisheiten, die alle nichts bringen. Und Jesus tritt in dieses Schlammloch hinein und hilft der Person heraus, dass die Person wieder frei sein kann. In Philipper 2, da heißt es, er, und das ist Jesus gemeint, der in göttlicher Gestalt war, er war Gottes Sohn, er ist Gott, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Weißt du, Jesus kommt in dein Leid hinein. Er weiß, was Leid bedeutet. Wenn er dich tröstet, dann ist es nicht so ein Getätschel und wird schon alles wieder gut. Er wurde verfolgt, er wurde verspottet, er hat kein Dach über dem Kopf gehabt, er hat nie Karriere groß gemacht, kein Geld verdient. Er wurde geschlagen, gegeißelt, man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, man hat ihn angespuckt, man hat ihn noch am Kreuz gelästert und gesagt, steig doch runter, wenn du Gottes Sohn bist. Und er hätte es gekonnt. Er hätte es gekonnt. Aber er leidet für uns. Bis in Tod. Dieser Blinde, erinnert euch noch, wo die Jünger sagen, nun, wer hat gesündigt? Und Jesus antwortet und sagt, weder seine Eltern noch er hat gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Das ist auch mal ein Blick aufs Leid. Dass Gott in meinem Leiden sich zeigen kann als derjenige, der er ist. Und wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann hast du seinen Geist in dir leben. Das verspricht uns Jesus. Und er sagt zu diesem Geist, den kann man auch den Tröster oder den Beistand nennen. Paraklet, der Beistand, der Tröster. Das will Gott in dir sein. Er kommt in dein Leid hinein. Er heilt dann diesen Blinden und dadurch werden die Werke Gottes groß. Beim Lazarus, wo alle geweint haben, da sagt er, diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes und er weckt ihn von den Toten auf. Aber wisst ihr, das macht er nicht immer. Viele Leute bleiben im Leid. Meine Schwester hat 2 Wochen nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter, sie hat 4 Kinder, ein ganz furchtbares Erlebnis machen müssen. 2 Wochen nach der Geburt ist ihr Mann mit einer anderen Frau durchgebrannt. Sie hat es nicht geahnt, keiner in der Familie hat es geahnt. Er hat sich dann später scheiden lassen, ist inzwischen mit einer noch anderen Frau wieder verheiratet. Wisst ihr, meine Schwester leidet jetzt schon 14 Jahre. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und die Kinder leiden. Vor allem die Älteren, die das richtig mitgekriegt haben. Und meine Schwester ist gläubig, sie hat den Herrn Jesus lieb. Und natürlich kommt die Frage auf, Jesus, was soll das? Warum lässt du das zu in meinem Leben? Aber meine Schwester weiß, Jesus ist bei mir. Und da dürfen wir in solchen Zeiten solche Verse, die wir vielleicht mal als Kinder auswendig gelernt haben, aufsagen. Von mir aus auch laut. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Als ich im Krankenhaus lag, kam mein Freund auf Besuch. Er ist Krankenpfleger, hat dort auch im selben Krankenhaus gearbeitet. Und er hat mir danach gesagt, ich habe gestaunt, wie ruhig du die ganze Sache nehmen konntest. Ist mir selber gar nicht aufgefallen. Aber ich wusste, dass Jesus in meinem Leid dabei ist. Das wusste ich. Man hadert trotzdem immer wieder. Aber es ist gut zu wissen, Jesus, der noch viel größeres Leid erlitten hat, er ist bei mir. Und Jesus möchte mich nicht nur in meinem Leid trösten, sondern er möchte noch was viel Größeres tun. Er möchte das Grundproblem des Leidens lösen. In deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben. Und ich möchte noch mal diesen Vers aus Römer 6,23 aufgreifen und euch die zweite Hälfte von diesem Vers zeigen. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, in diesem Vers gibt es ein kleines Wörtchen, das einen riesigen Unterschied macht. Ich könnte euch jetzt raten lassen, aber ihr kommt eh nicht drauf. Es dauert viel zu lange. Die Zeit haben wir heute Abend nicht. Es ist das Wörtchen aber. Aber. Das, was hier auf der linken Seite ist, das ist unsere Realität ohne Gott, ohne Beziehung zu Jesus. Wir sind in unserer Schuld gefangen. Wir sind letztendlich in der ewigen Trennung von Gott gefangen. Und das ist noch ein viel schlimmeres Leiden als jegliches Leid, das wir hier auf dieser Welt erfahren können. Das ist eine schlechte Nachricht für uns Menschen. Aber wenn jetzt ein Aber kommt, und das, was auf der linken Seite ist, ist eine schlechte Nachricht. Was wird dann wohl jetzt kommen? Eine gute Nachricht. Deswegen sagen wir auch zu dieser Botschaft aus der Bibel, das ist das Evangelium, die frohe Nachricht, wörtlich übersetzt, die gute Botschaft. Und was ist diese gute Botschaft? Dass Gott jetzt handelt, Gott wird aktiv. Er möchte uns helfen. Und wie macht er es? Er gibt uns eine Gabe. Anderes Wort, Geschenk. Gott macht dir und mir ein Geschenk. Warum bekommen wir Geschenke? Ja klar, wenn man auf Kindergeburtstag geht, dann geht man zur Mami und sagt, du, der hat mir Playmobil geschenkt, ich muss dem auch irgendwas schenken. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Motivation für Geschenke. Wenn ihr eine Ehefrau und einen Ehemann habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr denen gerne Geschenke macht, weil ihr sie lieb habt. Gott hat dich lieb und er macht dir ein riesiges Geschenk. Und das Geschenk, sehen wir in diesem Vers, das ist das ewige Leben. Wenn Tod die ewige Trennung von Gott bedeutet, dann bedeutet ewiges Leben nichts anderes als ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das kann schon jetzt und heute beginnen. Nicht erst nach deinem leiblichen Tod, sondern schon jetzt und hier. Das ist Gottes großer Wunsch. Er hat dich lieb. Er ist der Gott der Liebe. Er ist Liebe. Und er tut alles, um dich wieder zurückzubekommen. Aber Gott hat ein Problem. Gott ist auch gerecht. Und sind wir dankbar, dass Gott gerecht ist. Denn er wird alles Übel mal zur Rechenschaft bringen. Aber das macht Gott ein Stück weit ein Problem. Denn er sagt, ich habe den Menschen so lieb, ich möchte, dass die bei mir sind, dass sie Beziehung, Gemeinschaft mit mir haben, aber sie sind Sünder und deswegen müssen sie ewig weit von mir entfernt sein, weil ich gerecht bin. Ich kann nicht einfach das, was ich sage, unter den Teppich kehren und sagen, ach, vergessen wir es, ist nicht so schlimm. Das ist nicht so. Und in dieser Spannung lebt Gott. Aber er hat eine Lösung parat. Und diese Lösung ist eben Jesus Christus. Er, der Mensch wurde, von dem es in der Bibel heißt, der ohne Schuld war, der also diese ewige Trennung von Gott nie verdient hätte, der kommt und sagt für uns, ich bezahle für dich. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich werde manchmal geblitzt. Also nicht beim Fotografen, sondern meistens, wenn ich von Herrn unterwegs bin. Nehmen wir mal an, ich habe einen guten Freund dabei, als ich geblitzt werde. Und ich werde nicht nur geblitzt, sondern die holen mich 200 Meter später gleich mal raus aus dem Verkehr. Ich halte an, kurbel die Scheibe runter, Polizist kommt her, bitte Führerschein, hol den Führerschein raus. Okay, König. Hallo, Herr König. Ja, guten Morgen. Ja. Sie wissen schon, ja, sorry, bin zu schnell gefahren. Ja. Sie sind 6 Kilometer zu schnell gefahren in geschlossenen Ortschaften. Nach Paragraph so und so und so macht es 15 Euro Strafe. Und ich sage, ja, stimmt schon. Aber ich bin unterwegs. Ich fahre in die Klostermühle und helfe bei einer Konfirmandenfreizeit und tu da Gutes. Wird das den Polizisten groß beeindrucken? Selbst wenn er Christ ist und vielleicht sogar die Klostermühle kennt? Nee, wird sagen, schön, dass sie das machen, aber sie sind trotzdem zu schnell gefahren. Und die Strafe ist immer noch 15 Euro. Und ich kann mich rausreden und sagen, ja, ich arbeite mit Fackelträgern, da verdient man nicht so viel und können sie nicht mal ein Auge zudrücken. Und ja, dumm gelaufen, wenn sie bei denen arbeiten und nicht viel verdienen. Aber es sind immer noch 15 Euro. Und mein Freund sitzt nebendran, verdreht nur die Augen, schüttelt mit dem Kopf, holt sein Portemonnaie raus, holt 15 Euro, hält sie dem Polizisten hin. Was wird der jetzt wohl machen? Der wird die 15 Euro nehmen und Dankeschön sagen. Strafe ist bezahlt. Und er wird zu mir sagen, passen Sie in Zukunft auf, dass Sie nicht so schnell fahren, sonst wird Ihr Freund arm. Aber jemand anderes hat für mich die Strafe bezahlt, die ich eigentlich verdient habe. Mein Freund hat gar nichts falsch gemacht. Ich habe die Sünde begangen. Und das hat Jesus für dich und für mich getan. Wo Gott sagt, der Sünde sollt, ist der Tod, sagt Jesus, ja, das stimmt. Aber ich bin ohne Sünde. Ich bin bereit, für die Sünde der Welt zu sterben. Dass Menschen wieder in Beziehung zu Gott kommen dürfen. Ein Wort möchte ich noch herausheben, das ist das Wort Herr. Jesus will nicht nur dein Retter sein, der dir deine Schuld vergibt, sondern er sagt, ich möchte auch dein Herr sein. Ich möchte der Chef sein. Ich möchte jetzt am Lenkrad sitzen, damit du keine so Dummheiten mehr machst. Du darfst nebendran sitzen. Ist es ein schlimmer Herr? Jemand, der bereit ist, für meine Sünde zu bezahlen? Jemand, der sein Leben für mich aufgegeben hat? Nö, ich folge dem Herrn gern nach. Und so hat Jesus das Grundproblem des Leids, das eben durch die Sünde verursacht wurde, hat er gelöst. Und dann möchte ich zum Schluss noch zum dritten zu sprechen kommen. Jesus trägt mich durchs Leid hindurch. Weißt du, wo du dieses Geschenk der Versöhnung mit Gott annimmst? Da darfst du wissen, ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1,12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du dieses Geschenk des ewigen Lebens annimmst, dann darfst du wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin gerade in einer lieben Familie untergebracht, die eine Tochter haben. Die ist gerade ein bisschen krank. Ja, glaubt ihr, die Eltern schicken sie auf die Straße und sagen, komm, geh spielen, mach irgendwas und hört endlich auf zu jammern. Es nervt, wir müssen arbeiten, stell dich nicht so an, werd endlich erwachsen. Nee, die nehmen das Kind in den Arm, trösten es, gehen zum Doktor, versorgen das Kind, kümmern sich drum, werden nachts geweckt, schlagen das Kind nicht dafür, sondern nehmen es wieder in den Arm. Und wenn Eltern schon so um ihre Kinder sich sorgen, mit ihren endlichen Mitteln, wie viel mehr wird Gott, der Vater, der alles gemacht hat, der so viele größere Mittel hat, der unendliche Mittel hat, wie viel mehr wird er in dein Leben hineinkommen und dein Leid mittragen und dich trösten? Meine Schwester darf das erleben. Ich kenne viele Leute, und ich bin einer davon, der das auch sagt. Wir wundern uns, wie unsere Schwester, wie die das tragen kann. Und ich glaube, sie wundert sich selber auch. Aber ich weiß, warum sie dieses Leid tragen kann. Weil sie weiß, Jesus ist dabei. Er ist da. Ich mag es nicht verstehen. Ich mag keine Antwort drauf finden. Ich mag meine schlechten Tage haben und die hat sie. Aber ich weiß, Jesus ist dabei und er trägt mich durch jeden Tag neu. Und ich darf mein Leid ihm klagen, ich darf zu ihm kommen und er wird mich trösten. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die mir sehr gut gefällt. Ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist, sie ist trotzdem gut. Da ist eine ältere Dame, die weiß, sie wird nicht mehr lange leben. Und sie lädt den Pfarrer ein, zu sich nach Hause, um die Beerdigung durchzusprechen. Und sie sagt zum Pfarrer, Herr Pfarrer, ich hätte noch eine Bitte, wenn ich da aufgebahrt liege und die Leute nochmal kommen, um mich anzugucken, um Abschied zu nehmen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Und er sagt, ja, was geht's? Und er sagt, könnten Sie mir so einen Nachtischlöffel in die Hand legen? Also ungefähr so. Und der Pfarrer ist dann doch etwas erstaunt über diese ungewöhnliche Bitte und fragt nach, darf ich fragen, warum Sie das wollen? Und sie sagt, wissen Sie, ich esse doch so gerne. Und so Braten und so ist alles so lecker, aber das Beste, das ist der Nachtisch. Und wenn meine Verwandten und Freunde mich so sehen, dann möchte ich Sie daran erinnern, das Beste, das kommt noch. Sie ist in dieser Gewissheit gestorben, dass sie weiß, wo sie hingeht. Mein Vater hatte letztes Jahr eine OP, hatte bei einem Schlaganfall erlitten, ging über 5 Monate Krankenhaus, Reha, Pflegeheim. Jetzt kann er wieder einigermaßen sprechen, kann am Rollator sich fortbewegen. Und wir waren vor ein paar Wochen auf einer Hochzeit. Die Predigt war nett, aber ohne Inhalt. Und draußen hat man dann noch geredet. Und mein Vater hat in einem Satz eine bessere Predigt gehalten als der Pfarrer. Irgendjemand hat ihn gefragt, wie es ihm dem so geht. Und er hat gesagt, ach, jetzt bin ich noch ein bisschen hier und dann gehe ich dahin. Das hat er rausgebracht. Das hat mich beeindruckt. Ist nicht leicht, wenn du plötzlich eingeschränkt bist. Wenn du weißt, ich werde vielleicht nicht mehr lange leben, aber weiß, wo er hingeht. Zum Schluss möchte ich euch Verse vorlesen aus Offenbarung 21, die dir hoffentlich, wenn du gerade mitten im Leid steckst, eine Ermutigung sein dürfen. Offenbarung 21, wo wir in die Ewigkeit blicken, wenn Jesus wiederkommt, wenn alles übel gerichtet wurde, wenn die Übeltäter gerichtet wurden, wenn die, die an ihn glauben, Beziehung mit ihm haben, bei ihm sein werden, dann heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, als Jesus damit gemeint sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, so ein Kinderglaube, sondern es ist eine Gewissheit, die viele Menschen in ihrem Alltag erleben. Jesus trägt mich durch und deswegen weiß ich auch, das Beste, das kommt noch. Und da möchte ich dich einladen, auch an diesem Abend, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst. Wenn du sagst, ja, ich habe viel über ihn gehört, aber so eine Beziehung mit ihm, die habe ich nicht. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo dich das Leid plagt. Ich möchte dir Mut machen. Komm zu Jesus. Das Leid wird vielleicht immer noch da sein. Aber du darfst sicher sein, Jesus ist mittendrin. Er versteht dich besser als jeder Mensch und er wird dich durch dieses Leid in die Herrlichkeit durchführen. Ich möchte dich einladen, wie wir gerade in dieser Illustration gesehen haben, dass du über dieses Kreuz hinübergehst, dass du durch Jesus zu Gott, dem Vater, kommst, dass du durch Jesus diese Vergebung der Schuld hast, damit du wieder Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Dazu lade ich dich im Namen von Jesus ein und ich würde mich freuen, wenn du vorne ans Kreuz kommst und ihm dein Leben gibst und sagst, Jesus, ich weiß, dass ich in Schuld lebe. Ich möchte zu dir hinlegen, ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich möchte bitten, dass du in mein Leben kommst und mir diese Schuld vergibst, dass du ab jetzt mein Herr bist, dass du mir vorangehst. Und ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf und dass ich das ewige Leben jetzt schon habe und in der Ewigkeit noch viel mehr. Wir wollen wieder dieses Lied gemeinsam singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das trifft auch im Leid zu. Du darfst mit deinem Leid zu Jesus kommen. Wir stehen wieder dazu auf. Und während dem Lied, wenn du sagst, ja, ich möchte mit Jesus beginnen, dann komm bitte nach vorne ans Kreuz. Es werden auch ein paar Mitarbeiter da sein, dass du da nicht so alleine rumstehen musst. Und danach möchte ich mit dir beten, dir helfen, dein Leben Jesus zu geben. Lasst uns singen.